SWR 2 Forum.
Und wir reden im Frühling über Schnee und Eis und den härtesten Winter, den die Welt je gesehen hat. Die Kälte ist das Leitmotiv in der Fantasy-Saga Game of Thrones. Der Winter, der kommen wird als Dauerbedrohung in allen bisherigen 7 Staffeln. Und jetzt startet die 8. und letzte und verspricht ein grandioses Finale. Winter is coming. Warum ist Game of Thrones so erfolgreich? Das ist unser Thema heute mit Gregor Papscher Mikrofon. Ja, die Fans zittern vor Aufregung. Der US-Fernsehsender HBO darf sich freuen, denn mit jeder neuen Staffel von Game of Thrones haben weltweit mehr Menschen zugeschaut. Dabei ist die Verfilmung der Romanreihe von George R.R. Martin gar nicht so leichte Kost. Die Handlung ausufernd, die Anzahl der Figuren kaum zu überschauen. Game of Thrones erzählt, nur um das schon mal anzudeuten, vom Machtkampf um den eisernen Thron auf der fiktiven Insel Westeros. Nichts und niemand ist sicher in dieser Welt. Es gibt weder Gut noch Böse. Die Menschen leben im Dauerkonflikt, vor allem auch mit sich selbst. 30 Millionen Zuschauer allein in den USA haben sich im Schnitt jeder Folge von Staffel 7 dieser Welt hingegeben. Warum zieht es uns dorthin? Was ist das Geheimnis des Erfolgs und was besagt er über unsere emotionale Gegenwart? Meine Gäste, Britta Kollix, ist Anglistin an der Universität Trier und setzt sich dort auch in ihren Seminaren mit Game of Thrones auseinander. Rüdiger Suchsland ist Filmkritiker und Filmemacher in Berlin. Und ich begrüße Professor Dr. Jan Söffner, Literaturwissenschaftler am Lehrstuhl für Kulturtheorien und Kulturanalyse der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Herr Söffner, Fantasy und Wissenschaft, das geht für viele nicht zusammen. Bei Ihnen schon. Sie haben ein Buch geschrieben, Nachdenken über Game of Thrones ist der Titel. Was macht die Serie so nachdenkenswert?
Was mich am meisten daran interessiert hat, waren eigentlich zwei Dinge. Nämlich erstens, ich bin überhaupt nie ein Fantasy-Fan gewesen, mochte es eigentlich überhaupt nicht, bis auf vielleicht Star Wars. Und als ich dann mich nicht mehr gegen meine Freunde wehren konnte, die mich versucht haben, diesen Büchern zuzuführen, stellte ich dann auf einmal fest, dass ich das ganz großartig fand. Mhm. Und die zweite Sache war dann die, ist eine Frage der Langerzählung. Und ich fand, das fand ich eigentlich eine Sache, die mich dann wieder als Kulturtheoretiker wirklich ja interessiert oder gepackt hat. Ich denke, wir leben in dieser Zeit des, wir sagen immer postfaktischen, aber es ist gleichzeitig auch hyperfaktischen. Wir sind mit unglaublich vielen Einzelfakten konfrontiert und selten haben wir doch die Zeit, die zu deuten oder in größere Systeme einzuarbeiten. Und stattdessen haben wir immer das Gefühl, in wechselnden Realitäten zu leben und keine Zeit zu haben. Mhm. Und jetzt auf einmal kommt da so eine Serie daher, die unglaublich zeitfressend ist und eine Langerzählung bietet. Und mir wurde langsam so klar, das ist genau die Antwort darauf. Also wenn diese Hermeneutik versagt, wenn man nicht mehr in der Lage ist, der Faktenflut Herr zu werden, dann setzen die Langerzählungen ein und geben den Halt zurück. Und das finde ich einfach unglaublich spannend.
Frau Kollix, auch Sie ein Fan der Serie, warum?
Für mich sind die Figuren eine dieser Stärken der Serie und der Bücher. Sehr multidimensionale Figuren, unterschiedlichste Figuren, unterschiedlichste Charakter mit den unterschiedlichsten Eigenschaften, die irgendwie miteinander in Verbindung stehen und sich eine Welt kreieren und in dieser Welt überhaupt überleben müssen. Und das fand ich immer super spannend und finde es immer noch eine dieser größten Elemente da drin.
Irgendwo habe ich gelesen, Frau Kollix, Game of Thrones ist die Gegenwart im Kettenhemd. Ist das auch vielleicht mit ein Grund, warum sich alle Welt für ein sagenhaftes Mittelalter mit Rittern und Drachen interessiert, weil es so viele Gegenwartsbezüge gibt?
Ja, ich denke mal schon. Vor allem in der ersten Staffel ist ja noch nicht so dieser große Fantasy-Element mit bei. Ich denke mal, das ist auch nochmal für viele ein besserer Einstieg, die vielleicht nicht unbedingt mit Fantasy was am Hut haben. Es ist halt ein Historiendrama, aber diese Konflikte innerhalb jeder einzelnen Person, Konflikte innerhalb Familien, diese Machtergreifung und dieses Spiel ist natürlich irgendwas, was auch im 21. Jahrhundert definitiv einen Vorrang hat und präsent ist.
Herr Suchsland, ist das vielleicht auch der Unterschied zu Tolkien, mit dem Martin ja oft verglichen wird, dass Mittelerde immer Mittelerde bleibt, aber man bei Martin oft das Gefühl hat, Westeros, das könnte auch so die westliche Welt von heute sein?
Ich glaube schon. Also Tolkien ist eine reine Fantasy-Welt, während Game of Thrones ja schon viele Bezüge hat. Und Game of Thrones stammt auch einfach aus unserer Zeit. Das muss man, glaube ich, auch sehen, weil Tolkien da schwingt dann schon manchmal mit seine persönliche Erfahrung des Ersten Weltkriegs, dann die Situation der 30er bzw. 50er Jahre, als eigentlich die Hauptideen entwickelt wurden. Insofern scheint mir Game of Thrones, ich bin jetzt nicht ein Fan, aber ich sehe das sehr gerne, weil mich einfach die Gegenwartskultur, die Popkultur sehr interessiert. Und ich versuche daraus etwas zu erfahren über unsere Gegenwart. Und das ist schon hochinteressant und das kann man, glaube ich, auch sehr gut.
Wir müssen am Anfang ein bisschen über die Handlung erzählen. Es soll Menschen geben, die von dieser Serie noch nie gehört haben. Der Plot, worum geht es? Wer will das kurz zusammenfassen? 7 Staffeln sind schon gelaufen. Frau Kollex.
Oh Gott.
Können Sie, wollen Sie? Sie kriegen 1,5 Minuten.
Okay, stoppen Sie die Zeit. Also wie schon gesagt, das ist ein Spiel um Macht und um das Überleben. Wir haben anfangs 2 große Familien, die gegeneinander stehen, die Starks und die Lannisters. Und sie spielen halt um die Macht, um den Thron. Das entwickelt sich immer weiter. Es kommen immer mehr Spieler mit hinzu, die auch diesen Thron für sich beanspruchen. Und so entsteht halt ein heilloses Durcheinander in dieser politischen Welt von Westeros. Und irgendwann kommen noch Drachen hinzu, wie schon angedeutet. Also die Magie kehrt zurück. Ja, ich denke mal, das ist so ungefähr dieser Einstieg in die Handlung.
Herr Saffner, wollen Sie es ergänzen?
Ja, es ist unglaublich schwierig. Also fassen Sie bitte die Bibel in 2 Sätzen zusammen. Ja. Das ist so ein bisschen so. Also gleichzeitig ist es auch eine Geschichte über einen kommenden Winter. Wir leben da in einer Welt, in der die Jahreszeiten unberechenbar sind und die Sommer und Winter sich über viele Jahre hinziehen können. Und der große, schlimme Winter wird gefürchtet. Und man merkt am Anfang schon direkt, dieser Winter wird kommen und er kommt dann gleichzeitig mit Untoten zusammen. Auch das ist eigentlich von Anfang an klar. Aber man erwartet nun dieses Kommen des Winters über Buch und Buch, Staffel und Staffel und es wird immer noch länger dauern. Es schiebt sich immer weiter auf. Und viele Leute denken dann heute auch an die Klimaveränderung oder sowas. Also mit anderen Worten, wir haben sozusagen eine Handlung, die an der eigentlichen Handlung vorbei handelt. Wir haben lauter Figuren, die sich immer um lauter Sachen kümmern, von denen der Leser von Anfang an weiß, das sind nicht die Entscheidenden. Die Entscheidenden sind eigentlich die, die da kommen, aber um die kümmert sich niemand. Und das ist so, das gibt dem Ganzen so eine düstere Grundstimmung, die allerdings auch unglaublich spannend ist und ich glaube auch sehr viel mit unserer Zeit zu tun hat.
Also, ich fasse zusammen, eine Welt, in der sich Adelshäuser bekriegen und eine andere Welt, eine zweite, eine parallele Welt, die im Norden hinter einer Mauer aus Eis lauert. Und nun kann man sagen, Herr Suchsland, bis dahin ist das eine ganz originelle, spannende Geschichte, aber das allein macht ja vielleicht den Erfolg noch nicht aus. Solche Geschichten gibt es in der Fantasy-Literatur doch viele. Was macht Game of Thrones anders?
Das ist gar nicht so einfach. Wenn man das nämlich so schnell analysieren könnte, würden es bestimmt viele Filmemacher nachmachen. Zum einen glaube ich schon, dass Game of Thrones dem Zeitgeist in mancher Hinsicht entspricht. So mehr dem Unmittelbaren der letzten Jahre, wenn wir auf diesen Fantasy-Boom, den wir überhaupt ungefähr seit dem Jahr 2000, 2001 ausgelöst von Herr der Ringe, wenn wir darauf zurückblicken. Zum anderen können wir ein bisschen weiter zurückblicken. Mir scheint nämlich schon, dass diese Faszination für Game of Thrones was mit dem insgesamt in unserer Zeit neu gewachsenen Interesse und anderen Blick auf das Mittelalter zu tun hat. Und das würden Kulturwissenschaftler, glaube ich, ein bisschen früher ansiedeln, vielleicht so in den 80er Jahren. Umberto Ecos Bestseller Der Name der Rose war, der dann auch verfilmt wurde, war dann natürlich so ein Schlüsselereignis, weil es einfach ein Weltbestseller ist. Man hat dann auf das Mittelalter anders geblickt. Und das Interessante daran ist ja, dass wir nicht viel vom Mittelalter wissen. Eigentlich viel weniger als von den Zeiten davor, vom Römischen Reich, von den griechischen Republiken. Und man deswegen alles Mögliche hineinlegen kann. Es erscheint uns sehr seltsam, auch die Rolle, die Religion, die Mythologie gespielt hat. Wir kennen alle die Artus-Sage und solche Anspielungen sind natürlich wichtig, glaube ich, auch für Game of Thrones. Wir kennen das Nibelungenlied und diverse andere Mythologien, die es auch in anderen Ländern gibt. Und aus diesem Arsenal bedient sich natürlich Game of Thrones total. Das muss man sehen. Also es wird verbunden, der Realismus, Schwerter, Kettenhemden, Kälte, die ganzen hygienischen Bedingungen, unter denen man im Mittelalter wirklich hauste, mit den Fantasieelementen, zu denen dann die Drachen gehören, zu denen aber auch die Magie gehört. Gewagte These, man könnte sagen, unsere Gegenwart heute fehlt auch ein bisschen das Tragische. Die meisten, selbst Kirchenmitglieder, glauben nicht mehr wirklich an Gott, an ein Leben danach. Und umso mehr wächst dann auch eine bestimmte Leere, die anders gefüllt werden muss. Spirituelle Leere und Wunsch auch nach Romantik. Ja? Die Welt ist nicht nur kalt, sie hat auch eine Vernunft, die oft als kalt wahrgenommen wird. Alles Mögliche scheint reguliert. Kurz und gut, da ist Game of Thrones so eine Landschaft, eine Parallelwelt, in der man sich gut verorten kann. Und mit den vielen Figuren findet quasi jeder irgendeinen Anknüpfungspunkt.
Ich glaube ja, Sie könnten da eigentlich noch weit weiter zurückgehen, denn im Prinzip müsste man ja sagen, diese Mittelalterästhetik kommt aus der Fantasy, aber die Fantasy hat sie aus der Romantik vor allen Dingen und die Romantik hat sie dann wiederum eben genau wegen dieser mythischen Fragen schon eingeführt und da gab es im Prinzip schon dasselbe Problem. Ich nehme die Fantasy eigentlich als eine Verlängerung der Romantik, die scheinbar für meine Begriffe sogar ungebrochen ist bis in die Gegenwart. Ich glaube, die Romantik ist nicht eine Epoche, die von der Moderne abgelöst wird, sondern die Romantik ist eine Begleiterscheinung der Moderne. Die Romantiker selber waren zum großen Teil auch Wissenschaftler oder viele von ihnen waren Wissenschaftler. Und immer diese Frage der Entzauberung der Welt, wie Max Weber es genannt hat, spielt da immer schon eine ganz entscheidende Rolle. Und ich glaube, das zieht sich im Prinzip bis heute durch. Wir haben so eine Phase in den 50er, 60er Jahren gehabt, wo wir scheinbar keine Romantik hatten. Aber das war genau die Zeit, in der sich die Fantasy etabliert hat. Also das ist so ein bisschen einfach von Intellektuellen wie mir nicht wahrgenommen worden, dass das eigentlich die Fortführung der Romantik
von manchen
der
Fantastik schon. Ist. Tolkien war ja ein Professor, ne? Und er war ein mittelalterlicher Literaturprofessor.
Genau. Tolkien selber ja.
Jetzt ist es aber doch so, dass diesen Kosmos auch voller unterschiedlicher Figuren, die können wir jetzt gar nicht alle aufzählen, mehr als 100 sind, glaube ich, schon gezählt worden, die für die Geschichte wichtig sind. Und Herr Söffner, das schreibt Ihr Kollege, der Psychologe Klaus-Martin Schulte, im Nachwort, die Figuren sind nie schwarz-weiß, sie zeigen vor allem das Gegensätzliche im Menschen, seine Widersprüchlichkeit, seine Kehrseiten, die Konflikte, denen er ausgesetzt ist. Dann ist die Frage, wie passt das zusammen, das, was wir eben gehört haben? Einerseits diese mythische Welt, die nach Helden verlangt, dann aber diese Anti-Helden und in sich völlig gegensätzlichen Figuren bei Game of Thrones.
Ja, absolut. Ich glaube, dass genau diese Spannung zwischen Romantik und Moderne bei A Song of Ice and Fire und auch bei Game of Thrones mitten in die Werke hineingeholt wird. Es ist also nicht eine Sehnsucht nach einer romantischen Fantasy-Welt, sondern es ist der Realismus, der in seiner modernsten Ausdrucksform, der mitten da rein grätscht sozusagen. Ich habe deshalb immer gedacht, also es ist genauso viel Tolstoi drin wie Tolkien, also genauso viel Krieg und Frieden wie Mittelerde. Und gerade diese Spannung, die Martin auch sehr geschickt aufbaut, die hat es mir so angetan, die hat mich auch zur Fantasy überhaupt gebracht. Also es ist ja nicht nur die erste Staffel, sondern eben eigentlich auch der erste Band der Reihe Game of Thrones eben, der zwar am Anfang einem sagt, es ist Fantasy und die Untoten schon auf den Plan ruft. Aber dann liest man fast 1000 Seiten eine einigermaßen realistische Geschichte mit Intrigen und extrem komplizierten Charakteren, zum Teil auch Charakteren, von denen man irgendwie noch nie die Prototypen gelesen hat. Cersei zum Beispiel, finde ich, ist eine ganz großartige Charakterschöpfung. Ja, und dann kommt man auf einmal an und ganz im letzten Kapitel, ich meine, diesen Spoiler brauche ich jetzt nicht zu bringen, wenn ich ihn nicht bringen muss, dann bringe ich ihn auch nicht. Ganz im letzten, im allerletzten Kapitel denkt man, oh nein, es ist doch Fantasy. Aber dann hat einen der Roman schon dermaßen angefixt, dass man dann nicht mehr rauskommt. Also,
Wenn wir bei den Figuren bleiben, Frau Kollix, was viele Zuschauer ja regelrecht geschockt hat von Beginn an, dass sich eben die Figuren im Verlauf der Serie immer wieder so radikal wandeln können. Also da ist zum Beispiel dieser Jamie Lannister, ein Ritter, der zu Beginn der Serie einen Jungen vom Turm wirft, ihn zum Krüppel macht, weil der ihn beim Inzest Sex mit seiner Schwester beobachtet hat, eben mit dieser Cersei. Dieser Jamie Lannister wird im Verlauf der Serie ein ganz anderer, ja? Fast sympathisch. Ja. Er wird immer nachdenklicher, zweifelnder. Das könnte man jetzt für viele Figuren nennen.
Ja, definitiv. Ich finde auch, die Figuren, die keine Schwarz- und Weiß-Malung haben, sind natürlich die, an denen wir uns eher ranhalten können. Sie sind uns ähnlicher und dadurch, denke ich mal, für viele ist dann diese Bindung zu der Serie auch stärker, weil diese Figuren so menschlich sind. Sie machen Fehler und sie sind nicht perfekt, definitiv nicht. Und fast alle sind nicht perfekt. Mhm. Und das ist halt das Spannende rein, zu sehen, wie real diese Figuren doch sind und wie sie versuchen in dieser Welt zu überleben.
Und dazu gehören auch die Frauen. Ich glaube, Sie haben sich besonders mit den Frauenrollen in der Serie beschäftigt, oder?
Genau, Frauenrollen oder diese Außenseiterfiguren. Tyrion Lannister ist eine dieser wunderbaren Außenseiterfiguren. Und Frauen, wie schon vorher gesagt, es ist eine sehr realistische Weltdarstellung von Mittelalter. Und Frauen hatten keinen Machtanspruch in der oder keine Stimme so wirklich. Und inwieweit diese Frauen in dieser Welt ihre eigene Stimme finden und ihren eigenen Platz in der Gesellschaft finden und ihre eigene Handlungsfähigkeit und Stärken herausspielen können, ist unheimlich faszinierend und auch was, was ja für Fans und für mich natürlich auch sehr spannend und sehr interessant ist.
Sie hören das SWR2-Forum. Warum ist Game of Thrones so erfolgreich? Und ein großes Thema, über das wir reden müssen, ist die Macht und der Verlust von Macht und was das wiederum mit den Menschen macht. Nun gibt es eine ganze Reihe von Serien, in denen es darum geht, wie Menschen um der Macht willen zu Egoisten oder sogar Verbrechern werden. House of Cards haben wir in Erinnerung, Mad Men, Breaking Bad, Fargo und so weiter. Herr Suchsler, was ist da in Game of Thrones anders?
Ja, die Philosophie der Serie ist schon ziemlich nah dran an politischer Theorie, insbesondere auch der etwas älteren Zeiten. Man denkt an Hobbes, an Machiavelli, also an die Philosophen der frühen Neuzeit, die vor allem vor dem Hintergrund der konfessionellen Bürgerkriege und auch der Staatswerdung des modernen Staats geschrieben haben. Es ist ganz klar, dass es so ein pessimistisches Menschenbild erstmal ist. Der Mensch ist dem anderen ein Wolf, heißt das bei Hobbes. Und das könnte man jetzt auch übertragen auf die Serie, auf die Figuren. Was nicht heißt, dass es da nicht Liebe gibt, nicht Freundschaft gibt, nicht Allianzen gibt. Aber in erster Linie ist doch jeder auf sich gestellt und muss mit allem rechnen. Diese Unberechenbarkeit, also eine Welt aus Furcht erstmal, in der man wirklich zunächst den Eigennutz als obersten Wert oder als ersten Wert etabliert. Das ist, glaube ich, was man drüber sagen kann. Die Frage, die sich stellt, ist natürlich, wie viel hat das mit unserer Zeit zu tun? Bei Filmen wie House of Cards, da ist es ja klar, was das angeblich mit der Wirklichkeit der Politik in Washington zu tun hat. Andere Serien gibt es auch. Hier muss man zumindest einmal um die Ecke denken und man kann sehr leicht auch fliehen aus der Zeit. Man kann sehr leicht sagen, das hat ja nichts mit uns zu tun. Bei uns gibt es einen Rechtsstaat, da gibt es Politiker, die voller Idealismus sind. Aber vielleicht stimmt das nicht. Und vielleicht ist eine Welt, in der ein Donald Trump, ein Wladimir Putin und andere regieren, gar nicht so weit entfernt davon. Und auch diese Familienpolitik zum Beispiel, diese Blutspolitik, die ja da eine Rolle spielt. Man kann natürlich auch sich fragen, ob die Welt von Westeros nicht eine Art von Metapher ist für das Europa. Und genau die, die von außen kommen, sind dann vielleicht bestimmte andere Völker im Osten wie im Westen, wie im Süden, die dieses Europa möglicherweise auch bald auslöschen könnten als eigene Weltmacht und Instanz, wenn es sich nicht einigt.
Also das finde ich alles sehr, sehr spannend. Ich würde nur noch eine Sache hinzufügen, weil ich glaube auch, diese Zeiten, in denen Game of Thrones mehr oder weniger situiert ist, wenn man an die historischen Zeiten denkt, die Vorlage sind, das sind alles Zeiten, die von großer Instabilität geprägt sind. Und Zeiten, die von Instabilität geprägt sind, sind öfters Zeiten, in denen man sich auf die Institutionen und die sozialen Systeme nicht mehr so richtig verlassen kann. Und stattdessen kommen zum Teil charismatische, zum Teil nicht charismatische, auf jeden Fall Charaktere werden in entscheidende Positionen gedrängt, von denen dann hinterher alles abhängt. Und ich würde gar nicht das Westeros, ich glaube, also als Europa, als bedrohtes Europa so in das Zentrum setzen, sondern eigentlich eher dieses Gefühl, wir rutschen in eine Zeit, die instabiler wird. Und jetzt wollen wir wissen, wie funktionieren diese Zeiten? Also diese Zeiten, in denen Shakespeare geschrieben hat, die Zeiten, in denen Machiavelli geschrieben hat, in denen es wirklich dann auf die einzelnen Figuren und deren Charakter und deren einzelne Entscheidungen ankommt.
Frau Kollegs, willst du anmutig kämpfen oder willst du gewinnen? Fragt in der Serie ein Ritter sein Schüler. Das ist die Absage an jedes Heldenideal. Das passt in etwa zu dem, was Herr Söffner gerade gesagt hat. Das ist auch für mich ein Schlüsselsatz der ganzen Serie gewesen. Gibt es in Game of Thrones so etwas wie eine Moral? Gibt es Gewissheiten, Regeln?
Ich finde es immer ein bisschen schwierig, da jetzt nur eine Moral an sich rauszuziehen, so wie wir Moral vielleicht verstehen. Ich finde, da ist Ned Stark immer so ein sehr gutes Beispiel, weil er in der ersten Staffel ist so dieses Idealbild oder das klassische Bild immer noch. Er ist ehrlich, verteidigt seine Ehre, Familie und so weiter. Aber es endet nicht gut mit ihm. Und dann ist halt die Frage ganz klar, diese Idee von Ehre, anscheinend kommt man damit nicht weit. Also genau wie Sie ja jetzt zitiert haben, dass man halt irgendwie auch mit anderen Mitteln spielen muss. Finde ich halt immer ein bisschen schwierig dann, wenn das so diese Quintessenz ist. Großmoral, Tyrion Lannister ist wie gesagt so eine große Identifikationsfigur, die, wie schon gesagt, nicht perfekt ist, immer mal wieder kleinere Sachen macht, aber im Großen und Ganzen vielleicht schon so diesen moralischen Faktor widerspiegelt, indem er ehrlich bleibt, konstant bleibt, nicht jetzt seiner Familie gegenüber, sondern was halt das große Ganze betrifft, was für alle das Wichtige ist und für alle funktioniert. Und ich denke mal, das ist so ein bisschen die Moral, dass man halt nicht auf sich selber unbedingt gucken muss, sondern auf alle mit einbezieht.
Ich würde auch gerade an der Stelle auch noch mal gerne einhaken, weil diese Figuren wie Ned Stark, die einem so sympathisch am Anfang scheinen, diese glatten Figuren, die Martin meistens am allerliebsten tötet, während er die Gebrochenen, diejenigen, die schon kaputt sind, noch endlos am Leben lässt und man denkt, er will sie nur quälen und dann stellt sich hinterher heraus, dass gerade diese gebrochenen Figuren hinterher diejenigen sind, die nicht nur als Figuren am spannendsten sind, sondern von denen man auch am meisten lernen kann in gewisser Weise. Aber gerade diese Figuren wie Ned Stark, wenn man genauer hinguckt, finde ich es unglaublich spannend, wie dann diese Figuren, mit denen man sich am meisten identifiziert, irgendwie, weil sie diese Ehre haben, eingeführt werden auf eine Weise, wo man eigentlich die eigenen Werte nicht so richtig wiederfindet. Gleich die erste Szene ist ein Befürworter der Todesstrafe, der die Todesurteile am liebsten auch noch selber vollstreckt. Und die Ehre ist eine Ehre, die einfach nur den Adel betrifft. Es ist nur die Adelsperspektive und wer dann hinterher sonst noch drauf geht, das ist auch für Ned Stark nicht so unbedingt wichtig. Und wenn man einmal auf dem Pfad ist, merkt man dann auch, dass gerade die Sachen, die so scheinbar exotisch scheinen, also auf der einen Seite die Wildlings ganz im Norden, also ein Volk, was etwas naturverbundener ist und die richtig naturverbundenen Children of the Forest, die gibt es dann auch noch. Aber dann auch in dem scheinbaren Orient, in Essos, diese ganzen Kulturen, die da sind, die haben zum Teil viel größere Parallelen mit unserer Gegenwart, als das eigentlich dieses Westeros hat. Das Westeros ist eigentlich das fremde Mittelalter, das uns vorgestellt wird. Und wir sind bloß durch die Romantik und 200 Jahre so darauf fixiert, dass dieses Mittelalter wir selber sind, dass wir gar nicht mehr merken, wie fremd uns eigentlich dieses Westeros ist und wie nah uns stattdessen das scheinbar Exotische ist.
Ist, Herr Suchsland, Game of Thrones auch irgendwie eine typische US-Serie und damit eben verbunden der Glaube an den deregulierten Staat, in dem jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, also nach bester Republikaner-Manier sozusagen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube es eigentlich eher nicht. Wir haben in amerikanischen Serien meistens doch, auch selbst in neueren Serien, doch ganz klare Heldenfiguren, so einzelne Hauptfiguren zum einen. Und es fehlt die Konzentration auf eine Hauptfigur. Zum Zweiten haben wir schon ein bisschen eindeutigere Moral. Außerdem ist natürlich, das muss man vielleicht auch sagen, die amerikanischen Serien, selbst die ganz fortschrittlichen Serien in ihrer Erzählweise, sind im Prinzip extrem puritanisch. Wir haben ganz wenige Beispiele, wo es wirklich so amoralische Charaktere sind und wo man auch Nacktheit sieht. Hier in Game of Thrones sehen wir ja oft Nacktheit. Wir sehen viel Sex, wir sehen Ehebruch, wir sehen, es wurde erwähnt, Inzest, alle möglichen Dinge, auch im Gewaltbereich sehen wir einen Exzess. Das ist dann vielleicht schon häufiger wieder auch in amerikanischen Serien. Aber ich glaube, es gibt hier schon Unterschiede und in dem Sinn ist das ungewöhnlich. Natürlich muss man sehen, so eine Serie, das ist ein Produkt. Da arbeiten sehr viele Leute mit. Es geht dann schon um einen Weltmarkt und es geht darum, jetzt auch diese Fans einerseits zu bedienen und andererseits das Rad immer ein bisschen weiter zu drehen und ja auch was Neues zu machen. Das haben wir ja auch erlebt. Wurde gesagt, am Anfang ist das alles erstmal realistisch. Dann kommt die Magie hinein. Am Anfang sind es, soweit ich informiert bin, ziemlich klare Verfilmungen der Bücher. Zuletzt geht man ganz weg von der literarischen Vorlage.
SWR 2 Forum, warum ist Game of Thrones so erfolgreich? Darum geht es heute mit der Anglistin Britta Colleagues, dem Filmkritiker Rüdiger Suchsland und dem Literaturwissenschaftler Jan Söffner. Ja, und wir reden über eine Welt, in der, so viel ist glaube ich schon klar geworden, niemand einen Masterplan hat. Eine Welt, die keine Orientierung gibt, in der es vielleicht keine Moral, keine Erlösung gibt. So eine Welt will ja eigentlich niemand. Aber in ihr scheint auch eine große Verlockung zu liegen. Lassen Sie uns darüber reden, warum so viele Zuschauer gerne zuschauen. Also welches Lebensgefühl, welches aktuelle Lebensgefühl offensichtlich sehr vieler Menschen greift diese Serie auf, beziehungsweise bedient sie. Lässt sich darüber was sagen?
Es ist das andere, glaube ich, die Sehnsucht nach dem anderen. Das hat Herr Söffner vorhin schon gesagt mit dem Verweis auf die Romantik, also die historische Epoche vor etwa 200 Jahren. Auch damals war das ja eben keine antiaufklärerische Bewegung, sondern gewissermaßen einen Seitenzweig oder Parallelstrang zur Aufklärung. Und man hat sich aber dann begonnen, für andere Kulturen, für die Diversität, würde man es heute nennen, und das andere zu interessieren. Die Romantik begann ja eigentlich mit den großen Reisen, Entdeckungsreisen, zum Beispiel in die Südsee, nach Australien, zum Beispiel in die Tropen, Reisen nach Arabien und so fort, die Entdeckung des Sanskrit, die Entzifferung der Hieroglyphen. Und all das finden wir heute in einer fantastischen Weise, weil gewissermaßen die Welt selbst auserzählt ist. Aber wir finden es in einer Parallelwelt wieder, und man kann sich mit dieser Parallelwelt, ja, Herr Söffner ist ein Beispiel, sehr wissenschaftlich dann auch beschäftigen. Man kann sie ernst nehmen, obwohl wir wissen, da sitzt einer in Amerika irgendwo und erfindet das.
Man darf nicht vergessen, dass das, was man sehen will, manchmal überhaupt nicht das Schöne ist. Also das ist eine Frage, die schon Aristoteles aufwirft. Warum haben wir Freude an dem, wenn wir es dargestellt sehen, wenn wir es in der wirklichen Welt erleben würden, was wir da fürchten würden? Und vielleicht hat das, wenn man an Game of Thrones denkt, also den Titel des ersten Buchs beziehungsweise der gesamten Serie, hat das was mit dem Spiel auch zu tun. Und Spiele suspendieren immer Konsequenzen. Das ist, glaube ich, das, was man sagen kann. Man hat immer so bei Spiel diese humanistischen Theorien im Kopf, so Schiller oder Heusinger oder so. Aber ich glaube, Spiel kann auch unglaublich brutal sein. Gerade wenn Konsequenzen suspendiert sind, wird man brutal. Und ich glaube, das gilt für literarische Spiele, also Fiktionen auch. Poetic Justice ist meistens wesentlich brutaler, wenn man sich vorstellt, was man normalerweise in einem Film oder in einem Buch für gerecht hält oder Befriedigung über die Gerechtigkeit dann empfinden kann. Das sind Sachen, die man, wenn man sie als Rechtssystem aufbauen würde, eine Katastrophe wären. Also das ist eine andere Form der Gerechtigkeit, die auch viel brutaler sein kann, die man dann da verfolgt. Und ich glaube, das hat damit auch sehr viel zu tun.
Frau Kollix, ja, für die Figuren der Serie ist das Spiel, von dem Herr Söffner gerade gesprochen hat, ja eigentlich der blanke Horror. Nicht? Einer frisst den anderen. Warum schauen wir uns das an? Vielleicht, weil dieses Spiel auch mit Kontrollverlust zu tun hat. Die Spieler kontrollieren nicht das Spiel. Sie sind ihm letztlich ausgeliefert, oder?
Ja, definitiv. Ich finde aber auch, dass es dann diese Kontrollgewinnung in einer gewissen Art und Weise auch wieder mit dazu spielt. Und ich gehe jetzt mal gerade wieder auf die Frauenfiguren ein. Einfach die Art und Weise, wie man sich diese Kontrolle zurückerlangen kann. Manchmal dauert es länger, mit Sansa Stark zum Beispiel, die wirklich einfach 7 Staffeln braucht, um überhaupt irgendwie wieder eine Kontrolle zu bekommen über ihr eigenes Leben. Aber sie bekommt eine Kontrolle nachher zurück. Und ich denke mal, das ist halt auch nochmal ein Teil dieses Erfolgs, dass man auch einen Erfolg für die Figuren findet und was Positives rausnimmt, auch in so einer chaotischen Welt. Und diese Stärkung der eigenen Persönlichkeit auch mit dabei ist.
Also niemand muss Angst werden. Es gibt ja auch Stimmen. Es gab Stimmen direkt am Anfang der Serie, die behaupten, viele Zuschauer fühlen sich auch deswegen so hingezogen zu diesem radikalen Experiment, gedanklichen Experiment, weil es im Zweifel Sozialdarwinismus in Reinform ist, wenn das Leben nur als nackter Überlebenskampf definiert wird, in dem alle Mittel erlaubt sind.
Ja, das ist natürlich so ein Moralisieren. Also die gibt's immer, die Tugendwächter, die irgendwelche Serien verbieten wollen. Hat schon Sokrates darunter gelitten, dass er ein Gefährder der Jugend war und angeklagt wurde in Athen. Also ich glaube, das können wir einfach streichen. Es macht ja nicht jeder das nach, was in den Serien passiert. Dafür ist Game of Thrones ein ganz gutes Beispiel. Ich habe da noch niemanden gesehen, auch keine Drachen, die irgendwo draußen in der Wirklichkeit rumlaufen. Ich würde nur das Spiel nochmal zum Spiel zurück wollen, das Spiel ein bisschen ernster nehmen. Denn wir wissen ja zum Beispiel, dass Spieltheorie ein Mittel der Forschung ist. Diplomaten üben ihre Verhandlungen mittels spieltheoretischer Regeln und bestimmter, ja wiederum spieltheoretischer Theorien, muss man sagen. Die Frage ist, ob da eigentlich auch hinter diesem Spiel was dahinter steckt. Ich kann das nicht so beurteilen, ich kenne mich da nicht gut aus. Ich tendiere nur dazu, dass diesen Machtkampf zum Beispiel und dieses ganze Bild des menschlichen Lebens da schon ein bisschen ernster zu nehmen. In dem Sinn, dass das nicht eine Parallelwelt ist, die entworfen wird, um uns zu entlasten, sondern dass da schon eine ganze Menge Spuren unserer Wirklichkeit da sind. Das ist eine Verarbeitung. Wenn es sozialdarwinistisch ist, dann ist es natürlich die Verarbeitung einer, heute nennen wir es neoliberalen Wirklichkeit, wo jeder seines Glückes Schmied sein muss und gezwungen ist, auch so hart zu sein wie die ganzen Figuren in der Serie.
Absolut, absolut. Ich würde auch sagen, die Gladiatorenspiele sind auch Spiele. Ja. Spiele können unglaublich brutal sein. Und wenn man die Spieltheorie mitdenken will an der Stelle, sagt die sehr viel über das Agieren einzelner Charaktere hier aus. Allerdings eben auch Spiel als Rausch und dann eben Spiel als eine Form, die dann die Mitspieler als Mitspieler wahrnimmt, aber zum Teil auch einfach über die Massen, die dahin geschlachtet werden, hinwegsieht.
Aber das ist schon noch ein bisschen Wirklichkeit, nicht? Denn wir haben wir nur an die historische Wirklichkeit in Europa denken, wir wissen, wie pro Tag 10.000 hingeschlachtet wurden an der Westfront im Ersten Weltkrieg. Und das haben die Generäle zu verantworten. Das hat ja nicht irgendetwas gemacht, sondern Menschen, die dahinter waren. Und die gibt's halt hier auch.
Absolut. Und der europäische Adel noch viel schlimmer. Die gesamte, genau. Über hunderte von Jahren.
Ja. Ich merke aber, wir kommen immer wieder auf die Bücher, auf die Romanvorlage zurück. Reden wir ganz kurz über den Erfinder von Game of Thrones, George R.R. Martin, den neuen Tolkien oder sogar mehr Tolstoi als Tolkien, habe ich eben gehört. Frau Collins, Martin nennt Tolkien als Vorbild. Deswegen glaube ich auch die beiden R's im Vornamen. Ja. Aber ist Game of Thrones wirklich die Welt von Bilbo Beutlin und Konsorten?
Ich würde die Welt so an sich jetzt, also nicht die Welt von Mittelerde, glaube ich nicht, aber diese Art und Weise, wie die Welt gestaltet wurde, also diese Einführung von Geschichte, von verschiedenen Ländern, von der Kulturen, das erinnert einen doch sehr an Tolkien, diese Art und Weise, wie Westeros and Land Beyond the Narrow Seas, also alles aus dem Orient so gesehen, alles was oberhalb der Mauer geschieht. Diese Weltgestaltung erinnert schon eher an Tolkien. Er hat auch die Karten mit reingebracht in seinen Büchern. Also diese Komplexität ist Tolkien-mäßig. Die Weltkonstellation so an sich und die Figuren weichen dann schon ein Stück von ab. Das ist nicht dieses klassische Fantasy, wie wir auch schon mal gesagt haben, ein bisschen diese Nostalgie-mäßig mit reingebracht, sondern eher diese Realpolitik.
Weiß man, was den interessiert? Weiß man, was Martin interessiert? Also ob der sich zum Beispiel, wir haben jetzt gesagt, die Serie stellt ein bisschen auch Realpolitik dar. Interessiert es den Martin? Äußert er sich eigentlich darüber?
Er hat sich sehr viel über die Kriege geäußert. Also die Art und Weise, wie Kriege geführt werden und was die Kriege für Konsequenzen für den Einzelnen hat. Und nicht jetzt nur für die Generäle oder für den Adel, sondern was hat der Krieg für die Stadt, für das Dorf, für die einzelnen Bewohner für Auswirkungen?
Also erstmal führt das wieder auch zu der Frage, die wir am Anfang hatten, nochmal zurück, ob man was aus Geschichte lernen kann. Und Martin würde bestimmt sagen, sicherlich in irgendeiner Form ja. Die historische Realität interessiert ihn ganz immens. Da zieht er alles raus und es fügt da auch auf eine neue Weise zusammen, dass wir solche Städte haben, wie zum Beispiel Braavos, das halb Venedig der Renaissance und halb New York des 20. Jahrhunderts ist. Und auf der anderen Seite hat er genau dabei dann eben auch im Kopf, wenn wir uns jetzt diese geschichtlichen Episoden vor allen Dingen angucken, die da passieren, was kann man vielleicht irgendwie lernen, auch über die jetzige Zukunft? Ich würde so weit gehen zu sagen, dass er manche Ereignisse, die, nachdem er die Bücher geschrieben hat, in der Gegenwartspolitik geschehen sind, auf eine geradezu unheimliche Weise vorausgesehen hat. Das kann sein, dass ich da diese Sachen da auch ein bisschen reinlese. Aber ich würde sagen, also in gewisser Weise hat er in dem Moment, wo die Night's Watch die Wildlings reinlässt, und die Konsequenzen davon hat er unsere Flüchtlingskrise mehr oder weniger schon mal beschrieben, bevor sie da war. Die Befreiung der Sklavenstädte, die hat deutliche Parallelen mit dem, was später dann der arabische Frühling sein sollte. Man könnte sogar sagen, dass die Wahl eines Königs im Norden, der dann hinterher zu dem großen Krieg führt, also als Leser findet man das dann wunderbar irgendwie in dem Moment, aber eigentlich führt das nur dazu, dass der Krieg noch viel schlimmer wird und noch viel weiter geht. Diese Wahl hat deutliche Parallelen irgendwie zum Brexit oder auch zu Trump. Und eine weitere Wahl, die dann noch stattfindet, Nämlich die Wahl von Euron Greyjoy, die hat ebenfalls solche populistischen Züge drin. Ich meine, das kann man alles reinlesen auf der einen Seite und jeder Literaturwissenschaftler wird mir sagen, ja, das habe ich nur reingelesen, das steht in dem Text nicht drin. Auf der anderen Seite, als nicht nur Literaturwissenschaftler, sondern auch politisch interessierter Mensch, bin ich dann doch fasziniert davon, was jetzt nicht als Prognose genommen, sondern was man aus diesen Szenen lernen kann, indem man manche Sachen auch voraussieht. Also ich habe zum Beispiel von den Büchern gelernt, egal was Gutes passiert, achte immer darauf, in wessen Hände es nicht geraten darf. Das ist das, was man also aus diesen Büchern auch lernen kann. Und insofern würde ich sagen, das hat unglaublich viel mit der Gegenwart zu tun.
Herr Suchsland, was mir hängen geblieben ist, dass George R. R. Martin gefragt nach seinen Vorbildern eben nicht nur Tolkien nennt, sondern vor allen Dingen auch Shakespeare und die Comic-Legende Stan Lee, also der in den 60er Jahren so Figuren geschaffen hat wie Spider-Man. Wo ist da die Verbindung zu Game of Thrones?
Ja, zu Spider-Man sehe ich die auf Anhieb nicht. Zu Shakespeare ist sie dann wiederum andererseits fast schon offensichtlich. Da denkt man sofort an die Königsdramen zum einen. Man denkt auch an die Frauenfiguren, die ja auch bei Shakespeare schon ganz erstaunlich stark sind und einen Eigenwert haben, auf die Hauptfiguren eigentlich dieser Dramen sind. Das kann man hier jetzt auch sagen. Auch, dass Frauen alles erlaubt ist, dass sie also gesellschaftliche Konventionen brechen können im Rahmen zumindest mal dieser Welt von Game of Thrones, wie das auch im Rahmen der Shakespeare-Stücke-Welt ist. Zu Spider-Man, es gibt ja hier auch nicht richtige Superhelden, man kann das nicht so sagen. Und es gibt natürlich vielleicht das traumatische Erfahrung. Die meisten Superhelden sind ja auch traumatisiert in irgendeiner Weise und sind nur deswegen überhaupt zu Superhelden gekommen. Also die besonderen Fähigkeiten werden immer auch erkauft mit irgendeinem Leiden oder irgendeinem Verlust. Und das kann man sehen, aber das ist schon ein bisschen weit hergeholt. Vielleicht ist es auch viel mehr wirklich eine Art von grafischer Darstellung, eine Art der Beschreibung, auch so ein bisschen Pulp. Wir machen ja jetzt eigentlich das hier in der Sendung, was Herr Söffner in seinem Buch, wogegen er sich so ein bisschen wehrt, ich habe da reingelesen zumindest, nämlich wir intellektualisieren sehr stark. Eigentlich beschreibt er, wie er es am Anfang getan hat, auch, dass Game of Thrones für einen Intellektuellen ein großartiges Abenteuer ist, wo man in den Dschungel des Trash und der Populärkultur, die vielleicht sich der Intellektualität bis zum bestimmten Grad auch verweigert und der Analyse, wo man da eindringt. Und ich glaube, dass das tatsächlich so eine Rolle spielt, ähnlich wie Comics, die ja auch lange verworfen waren, bevor sie Forschungsgegenstand wurden. Das ist so ein bisschen der Raum, in dem wir sündigen dürfen, in dem etwas zulässig ist, was wir sonst nicht machen, in dem wir uns auch hingeben, uns auch verlieren können und diesen Verlust des Selbst in einem bestimmten Grad genießen.
Und wenn wir uns dem einmal hingeben, stellen wir dann auf einmal fest, wie sehr es dann mit den Sachen, die wir eigentlich für die Eigentlichen halten, dann doch hinterher wieder zu tun hat. Also wenn man bei komplexeren Superhelden hinsieht und dann auf der anderen Seite dann mal einfach antike Mythen liest, merkt man, dass manchmal die Herkules-Mythen auch nicht so fürchterlich komplex sind und auf der anderen Seite dann manche der Marvel-Comics zu extremer Komplexität dann auch wieder neigen. Das sind auch die Martin dann auch wieder gelesen hat. Also das relativiert sich dann noch so ein bisschen, diese Haltung mit zum
Trash. Also Daenerys ist eigentlich Athene und die Eulen sind zu Drachen geworden, ja?
Das wäre vielleicht zu einfach, aber es ist natürlich ein wunderschöner Vergleich.
Frau Kollegs, reden wir über das, was vielleicht noch kommt? Oder sagen wir, was seit Staffel 7 von Game of Thrones passiert ist? Nämlich das Kuriose ist ja, dass die Fernsehserie weitergeht, obwohl die literarische Vorlage fehlt. Denn George R. R. Martin kommt mit dem Schreiben gar nicht hinterher. Beziehungsweise er will das vielleicht auch gar nicht. Staffel 7 war schon der Alleingang der Produzenten. David Benioff von D.B. Weiss. Merkt man das der Serie eigentlich an?
Also ich persönlich finde es schon, für mich fehlt ein bisschen was an diesem Hintergrund, an dieser Tiefe, die wir noch in den ersten Staffeln haben. Kann auch einfach danach geschuldet sein, dass es unglaubliche Handlungsstränge gibt und wie wir auch schon mehrmals erwähnt haben, sehr viele Figuren gibt. Und irgendwie müssen wir jetzt versuchen, dass das zu einem Endpunkt irgendwie zusammenkommt. Und so entsteht in der 7. Staffel ein sehr schneller Handlungsstrang. Also es passiert sehr viel, sehr schnell hintereinander. Und es ist nicht mehr diese große, epische Tiefe da, wie in der ersten Staffel, wo wirklich die Figuren eine ganze Staffel hatten, um von A nach B zu kommen. Und in der letzten Staffel ist das innerhalb von einer halben Folge passiert. Von daher würde ich schon sagen, dass eine gewisse Tiefe und Verbindung zwischen den einzelnen Elementen irgendwie fehlt. Und bin mal gespannt, wie sie halt das alles zueinander bringen in der nächsten Staffel.
War das Tiefe? Das möchte ich nur mal fragen, weil ich fand das dann schon auch manchmal, es ist auch ein bisschen träge, ne? Das dauert dann. Und dann fragt man sich, ja, jetzt wandern sie immer noch, kommen die überhaupt nicht voran? Mir hat eigentlich die siebte Staffel recht gut gefallen durch diese Dynamik. Und man könnte jetzt auch sagen, man merkt dann, dass es filmischer wird. Man merkt, dass hier nicht irgendeine Vorlage da ist, der man sich dann auch verpflichtet fühlt. Ja, und auch das wird ja dann auch eingeklagt von den Fans, wenn irgendwas fehlt.
Die Kritik war noch eine andere, wenn ich das gerade sagen darf. Also am Ende von Staffel 7 gab es auch die Kritik, dass diese Serie dahingehend verändert hat, dass ihr der Realismus, die Nähe zur Wirklichkeit abhanden gekommen sei. Also genau diese Nähe zur Wirklichkeit, die anfangs bei den ersten Staffeln so gelobt wurde. Zugunsten von wieder viel mehr Fantasy-Elementen, damit verbunden auch so eine Art Computerspiel-Ästhetik. Also kurz, das Ganze wird etwas billig, stereotyp oder konventionell.
Mich hat die siebte Staffel sehr enttäuscht, aber die Enttäuschung gehört bei Game of Thrones dazu. Das ist von Anfang an, Ned Stark wird aufgebaut als der große Sympathieträger und Hauptfigur und das ist der Erste, der stirbt. Also diese Enttäuschung gehört dazu und das ist die Enttäuschung natürlich, dass das überhaupt auf ein Ende zusteuert und dadurch die Sachen einfacher werden müssen, weniger Leute noch am Leben sind und hinterher es einen Endkampf geben muss. Das nimmt dem Ganzen die Komplexität, die ich eigentlich so geschätzt habe, aber ich war trotzdem auch noch auf eine andere Weise enttäuscht, nämlich was mir fehlte, waren die Dialoge. Also die normale Game of Thrones Szene war ja einfach 3 bis 4 Leute sitzen in einem dunklen Raum in irgendeinem Schloss und reden. Und da gab es viel zu wenig von in dieser siebten Staffel. Und so richtig sauer geworden bin ich dann eigentlich an der Stelle, wo dann eine Schar von, ich weiß nicht mehr, sind es 6 oder 7 Leuten, die sich nie gesehen haben und die eingeführt worden sind von über, ja, Band um Band um Band und endlich begegnen sie sich und was haben sie sich zu sagen? Ah ja, wir sind alle irgendwie gegen den Tod und wir kämpfen für das Leben. Mhm. Und da denke ich mir, also schlimmer geht's ja wohl nicht. Also das hat mich geärgert. Und ich hoffe schwer, dass das bei der 8. Staffel besser wird.
Ja, und das war das, wo ich dann mehr oder weniger drauf hinaus wollte, ist diese Tiefe für mich, genau diese Gespräche, dieses bisschen mehr dazu als nur die Action, die natürlich dann vielleicht im Filmmäßigen viel mehr weiterbringt und nicht so träge ist wie dann, okay, gut, man braucht eine ganze Staffel, um von A nach B zu kommen. Aber genau, das war für mich das, was es ausmacht. Diese kleinen Spiele auch in Bezug auf Gespräche. Also was sagt wer, wie wird was verpackt? Und das hat mir auch relativ gefehlt in der letzten Staffel. Genau.
Wie geht's weiter mit dem Spiel um die Macht, von dem wir vorhin ja relativ ausführlich gesprochen haben? Also wie kann so eine Serie zu Ende gehen? Dreht sich da das Machtkarussell einfach weiter? Liegt das in der Natur der Sache? Was passiert jetzt im großen Showdown? Oder ich frage anders, kann so eine Geschichte, wie sie bisher erzählt wurde, überhaupt ein Ende haben? Oder würde ein Ende die Gedankenwelt von Game of Thrones quasi ganz ad absurdum führen?
Ich glaube, erstmal ist alles natürlich möglich. Es kann den großen Kladderadatsch geben, ja, irgendeine Katastrophe, was Apokalyptisches. Es kann auch einfach so ein bisschen verplätschern oder mit so einem bestimmten Aufbruch, wo dann, was weiß ich, vielleicht Daenerys gegen den Sonnenuntergang wegreitet und dann alles offen ist, auch dass in 10 Jahren dann die Geschichte ihres Alters erzählt wird. Das kann passieren, aber ich glaube nicht, dass diese Welt beendet wird, dass sie abgeschlossen wird, wenn überhaupt dann in einer Katastrophe. Ich persönlich glaube, dass die Filmemacher vielleicht nach so einer Anstandsfrist, so einer Schampause, das Ganze weitererzählen werden. Weil eigentlich ist diese Endlosigkeit, auch das Stupide der Endlosigkeit, dass in gewissem Sinn die Sachen sich dann auch wiederholen und nur variiert werden, das ist ja ein bisschen darin angelegt. Das ist ein Bild unserer Welt.
Genau, auch dieses von wegen Endlosigkeit, auch dieser lange Winter, den gab es ja schon mal in der Geschichte von Westeros. Also es ist ja nicht so, dass es auf einmal was ganz Neues ist, sondern das ist ja so an sich schon so ein Zyklus, wie ganz am Anfang schon erwähnt wurde, dass es gibt endlose Winter, aber auch endlose Sommer. Und jetzt gerade sind wir halt in diesem endlosen Winter und es gibt diesen Showdown, aber den gab es schon mal. Also kommt da ja auch schon wieder der Idee, okay, ist das jetzt auch einfach nur wieder ein neuer Zyklus? Und danach kommt halt auch wieder der Sommer.
Ja, genau so würde ich es auch sehen. Es ist sozusagen ein apokalyptisches Narrativ, das von Anfang an angefangen ist. Deshalb muss es ein Ende haben. Aber dieses Ende wird nicht endgültig sein. Es ist eher, wird das orientiert sein an der nordischen Mythologie, wo sozusagen das Ende dann gleichzeitig, eigentlich sind alle tot, aber trotzdem gibt es noch ein paar, die dann den neuen Anfang wagen können. Und in etwa in diese Richtung würde ich denken, wird es am Ende gehen. Aber es wird auch vorher noch, und darauf bin ich richtig gespannt, ein paar spannende, richtige spannende Wendungen geben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass so, wie man es jetzt voraussehen würde, es nicht endet. Weil an der Stelle hat ja George Martin die Handlung noch so weit mit im Griff, dass er ihre Grundzüge kennt. Und eine oder zwei starke Wendungen werden da noch drin sein. Eine oder zwei Dinge, mit denen man tatsächlich nicht gerechnet hatte. Ich hätte ein paar Theorien dazu, aber die brauchen wir, glaube ich, eben nicht.
Winter is Coming. Warum ist Game of Thrones so erfolgreich? Das war vor dem Start von Staffel 8 am Wochenende das Thema heute im SWR 2 Forum. Mit dem Filmkritiker und Filmemacher Rüdiger Suchsland, der Anglistin Britta Colleagues von der Universität Trier und mit Professor Dr. Jan Süffner, Literaturwissenschaftler an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Herzlichen Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Gregor Papsch.